wurde noch gefragt und wurde noch mal gebeten, es hier noch einmal zu sagen, weil ich am Sonntag gesagt habe, es gäbe keine Widersprüche in der Bibel. Und dann hat jemand gesagt, es gibt doch Widersprüche in der Bibel. Da sagt der Apostel Paulus, dass der Glaube allein und nicht die Werke rettet. Und der Jakobusbrief sagt, ein Glaube, der keine Werke hat, ist doch tot. Es bleibt so, wie ich am Sonntag gesagt habe. Wir müssen dabei bleiben. Gott hat durchs Wort uns den Weg zur Seligkeit geben wollen. Und Gott hat uns dann nichts Ungewisses gegeben, sondern etwas äußerst Gewisses, weil er uns retten will, weil er uns lieb hat. Nur Schufte würden uns ein Rettungsseil zuwerfen, das im entscheidenden Moment, wenn man sich dran hängt, reißt. Gott gibt uns kein Wort, das nicht absolut verlässlich ist. Aber unsere deutsche Sprache ist ein ganz großes Problem. Das haben Sie vielleicht noch gar nicht bemerkt. Sprache ist ein großes Problem. Denn Sprache kann immer nur ein Stück weit übertragen. Liebe Dr. Wolf Hausmann hat es immer als Übersetzer, der ja ein Genie war, im Übersetzen aus dem Englischen gesagt, jeder Übersetzer verrät. Er kann nie alles richtig übersetzen. Es geht nicht. Er muss entweder an der Sache verraten, an der Sprache, weil Sprachen sich nie decken. Darf ich ein ganz einfaches Beispiel geben, dass Sie mal das Problem der Sprache sehen. Wenn Sie einem Menschen sagen, du sollst nicht heiraten, wenn das ein sechsjähriges Kind ist, klingt das ganz anders. Wenn das eine Witwe ist, mit 33 Jahren, klingt es ganz anders. Wenn das ein verheirateter Mann ist, du sollst nicht heiraten, nämlich andere, klingt schon wieder ganz anders. Also, der ganze Hintergrund, was meint einer? Und also, was hat der Paulus sagen wollen? In Paulus ging es darum, dass ich mir vor Gott meine Rechtschaffenheit nicht kaufen kann, mit gutem Verdienen. Und wenn ich noch so viel Gutes tue, und wenn ich ein Leben lang im Urwald sitze und Orgel spiele, wie der Albert Schweitzer oder Krankepflege oder so, ich kann mir den Himmel nicht erkaufen. Und wenn ich alles tue und mein Leib brennen ließe, nur Jesus kann durch sein Opfer mich lösen aus der Schuld. Das hat der Jakobus nie bestritten. Im Jakobus ging es bloß darum, dass eine verhuckte Gemeinde sagt, oh, der Glaube, wir glauben ja auch was. So sagt mir schon, Herr Pfarrer, wissen Sie, wir glauben auch was. Nämlich, dass ich gut bin oder so. Die meinen, da merkt man schon, Glaube ohne Bestimmung. Was glaube ich denn? Glaube ich denn an das Blut Jesu Christi, das mich reinmacht von meinen Sünden? Das glauben die natürlich nicht. Der Glaube, das hat der Paulus, ein Glaube, der nicht wirklich spürbar ist, wo man ein brennendes Herz verliebt, das ist ein Signal, dass der Glaube eine ganz große Heuchelei ist, ein Betrug, ist ganz einfach. Und das ich muss im Zusammenhang lesen, weil wir am Sonntag auch gesagt haben, wie Bergpredigt, ich muss wissen, was ist denn gemeint, richtet nicht. Der Paulus sagt, alles prüfe, das Gute behalte, und da heißt es, richtet nicht. Und was heißt es für die Richter? Sie müssen immer den Zusammenhang sehen. Und erst recht noch, wenn Sie Bibelworte aneinander reihen. Das berühmteste Beispiel ist ja, Judas ging hin und er hängte sich, gehe hin und tue desgleichen. Oder, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht, denn solcheres das Reich Gottes. Auf das ich gelange zur Auferstehung der Toten, unter welchen ich der Vornehmste bin. Können alles aneinander reinfallen, alles Nonsens. Also Sie müssen gucken, was ist gemeint mit dem Bibelwort? Aha, und dann wir gehen jetzt hin und dann merken Sie auf, aha ja, ist alles klar. Die Bibel erklärt sich aus sich selber und man muss sich allerdings ein klein wenig auseinander, aber ich helfe gerne und benütze das immer gerne und kommen Sie ruhig auf einen zu. Und nun kommen wir heute Abend, Galater 5, Vers 1 bis 12. Wollen wir mal sehen, wie weit wir da kommen. Den letzten Abschnitt von der Hagar, den brauchen wir nicht mehr machen, da erklärt das nochmal in der Hagar, der Paulus, was es heißt, dass wir nicht Kinder der Magd sind. Da ist das schöne Wort, dass Jerusalem das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Das meine ich, steht auf dem Grabstein der abessinischen Prinzessin Maria Bender auf dem Jerusalemer Friedhof. Das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie, das ist unsere Mutter. Immer schön, wie so Bibelwörter irgendwo leuchten auf dem Hintergrund. Und nun 5:1-12. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasse, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Und seid aus der Gnade gefallen, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ich glaube, dass der Paulus ein sehr humorvoller Mann war. Also der Vers 12, das ist so ein richtiger Paulus, wo er sagt, dann sollen sie sich doch gleich vollends verschnippeln. Also, gut, findet man Paulus immer solche Bemerkungen? Ich glaube auch, dass manches in seiner Junggesellenabschnitt 1. Korinther 7 auch so ein bisschen schmunzeln gesagt ist. Das ist ja immer auch schwierig, wie man über solche Lebensfragen spricht. Ich bin so dankbar über den Galaterbrief, weil er auch bei uns in diesen Wochen, wo wir ihn gelesen haben, ungeheuer viel Unruhe gestiftet hat. Und ich weiß, ganz ähnlich wie am Sonntag, kommt ja immer wieder die Frage, dass Leute sagen, wäre es eigentlich heute nicht gut, man würde einmal wieder von der Kanzel runter ganz hart den Leuten sagen, wo es lang geht. Am Sonntag ja ein Film gekommen, im Fernsehen, im Auslandsjournal, wie die Amerikaner gerade da tüchtig jetzt zur Sache gehen und der amerikanischen Nation sagen, was alles Sünde ist und was alles böse ist. Ich bezweifle die Zweckmäßigkeit dieser Aktion. Bezweifle, dass es irgendeinen Erfolg hat, weil sie nicht weit kommen. Die anderen werden sich nur empören und sagen, jetzt hört doch mal, jetzt regiert die Kirche schon in mein Schlafzimmer hinein, und das geht die doch einen Dreck an, was ich tue. Sie werden auch fast keinen Erfolg haben, wenn sie irgendeinem jungen Menschen nahe bringen wollen, er möge doch heiraten und es gäbe eine Gottesordnung. Sie werden gegen eine Wand treten. Ein Mensch, der Gott nicht akzeptiert als seinen Herrn, wird auch eine Gottesordnung nicht akzeptieren. Er wird sagen, macht mir Spaß, lasst mich doch in Ruhe. Und deshalb ist das immer mehr wieder die Frage, hat es denn Sinn? Aber Paulus argumentiert gar nicht von der Zweckmäßigkeit. Ja, denn von der Zweckmäßigkeit könnte man wirklich noch sagen, es ist auch mal nötig in einer Gemeinde wieder sagen, ich habe mir überlegt, in 24 Jahren haben Sie von mir noch nie gehört, es ist Christenpflicht, den Zehnten zu geben, obwohl es eine biblische Ordnung ist. Aber ich habe immer Sorge, Ihnen ein Gesetz aufzulegen, wenn Sie es nicht freiwillig aus dem Glauben heraus tun. Ich meine sogar, dass ich sicher bin, dass ich noch nie einen gebeten habe und gedrängt habe, im Chor mitzusingen, obwohl wir glückselig wären, wir hätten mehr Chorsinger. Es muss von selbst kommen. Es muss irgendwo aus Freude an der Sache einen Menschen pupfern, dass er sagt, ja, wo kann ich denn jetzt was tun? Dann sagen Sie praktisch, es wäre aber manchmal hilfreich. Ich gehe jetzt nicht von der praktischen Seite her, sondern Paulus macht es genauso. Er redet von dem her, wie es geistlich ist. Und wir müssen immer wieder wissen, wir lesen jetzt ja immer nur einen Teil. Am nächsten Dienstag kriegen wir noch einmal das ganz herrliche Kapitel, wo der Paulus beschreibt, warum aus einem lebendigen Glauben Liebe, Geduld, Sanftmut, Keuschheit kommen. als eine selbstverständliche Frucht. Aber Sie müssen wissen, dass das auch in der Geschichte der Christenheit immer wieder der Punkt war, wo sich plötzlich die großen Erweckungen ereignet haben. Etwa der katholische Priester Martin Boos. Katholischer Priester. Der plötzlich gemerkt hat, was Glauben ist. Der Glaube an Jesus, das ist ja so eine Macht. Der Boos hat zum Beispiel immer das berühmte Beispiel gebraucht, na, da war es der Hennhöfer, der sagte, ich muss doch nicht in meinem Garten im Frühjahr vor die Bäume hinstehen und schreien, aber auf, aber auf, aber auf, jetzt müsst ihr blühen und jetzt müsst ihr Frucht bringen, sondern es geht doch aus einem gesunden Baum, so wie es Jesus sagte, ein guter Baum bringt gute Früchte. Was ist ein guter Baum? Ein Mensch, der mit Jesus eng verwurzelt ist in der Liebe. Aus dem kommt es raus. Und kein Zwang kann das, und das stimmt doch, wie gerade diese Zeiten, wo Jesus so im Mittelpunkt des Glaubens von vielen Menschen stand, in der Erweckungsbewegung, die größten diakonischen, missionarischen Hilfswerke entstanden sind, weil das von innen heraus kam. Und die Menschen haben alles gerne hergegeben, weil sie brannten in der Liebe und sagten, es ist doch toll, wenn ich was Sinnvolles machen kann. Aus Freude daran beteiligt zu sein. Nun möchte ich anfangen, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ein tolles Wort, ein tolles Wort. Frei. Der alte Fritz, Friedrich der Große, preußischer König. Nein, war er. Ja, König. War er König, ja. Kurven, ja, König. Hat ja dieses berühmte Wort gesagt, in meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Dieses Wort habe ich x-mal in meinem Leben gehört. Bei jedem so wissen wir halt es eben mehr nach dem Wort, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Da hat der alte Fritz ja was gemeint, das muss man wissen. Das können Sie manchmal auch mal erklären. Da ging es darum, ob katholische Schulen eröffnet werden können. In Preußen gab es nur evangelische. Und dann haben manche natürlich gesagt, das ist der Untergang Preußens. Und dann hat der alte Fritz gesagt, er sieht es nicht als Untergang an. In seinem Staat gibt es also Religionsfreiheit. Da darf es auch katholische Schulen geben. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, in meinem Staat kann jeder nach seiner Fasson selig werden. Da hat er gemeint, in die Schule gehen oder in die Schule, ist mir wurscht. Er hat nicht reden wollen über das, was die Menschen meist missverstehen, vom Seligwerden. Der alte Fritz weiß, da hat er auch gar nicht viel drüber Bescheid, wo es wie man in den Himmel kommt. Und die meisten Leute sagen, jeder kann nach seiner Fasson selig werden, in den Himmel kommen. Wie man mit Gott Frieden kriegt, das hat der alte Fritz nicht gewusst. Da war er auch ein Freigeist und hat keine Ahnung gehabt. Denn der Apostel Paulus, der versteht was davon, den hat der Geist Gottes erleuchtet und er hat schon sehr viel im Judentum gearbeitet und war Rabbine. Er hat gewusst, wie man selig wird. Und er hat gemerkt, man kann von sich aus nicht selig werden. Keiner kann von sich aus. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der erste Punkt und den muss man begreifen. Keiner kann von sich aus den Himmel erreichen. Und wenn er sein Leben lang bloß, was weiß ich, den Leuten die Füße waschen würde. Er kann sich den Himmel nicht gar, weil er seine noch so kleine Sünde, die er irgendwo hat, und seine Gottesferne, und sein ungläubiges Herz, und seine Zweifel, und sein Hochmut, und sein Neid, nicht selber büßen kann. Kein einziger Mensch war, deshalb hat auch Jesus kommen müssen als der Gottessohn. Ohne das Opfer Jesu am Kreuz, der für meine Schuld bezahlt, gibt's keine Vergebung. Das kann auch Gott nicht in einem Amnestier einfach tun, weil die Taten Sühne verlangen und getragen werden müssen. Und darum, niemand kann selig werden. Und jetzt müssen wir den Satz also vom alten Fritz auch wieder in den richtigen Zusammenhang bringen. Es lohnt sich übrigens bei alle Sätze, dass man sie in den richtigen Zusammenhang bringt. Nicht bloß bei den Bibelworte. Also, ohne Jesus kann man nicht selig werden. Dieser Satz, den ich heute Abend so trocken ausspreche, wird vielleicht, ich weiß nicht, von 90% der Theologen heute nicht mehr akzeptiert, weil sie die biblische Basis verlassen haben. Deshalb sind manche Predigten seicht. Und das muss immer und immer wieder verkündigt werden, das biblische Botschaft, das Evangelium der Apostel und Propheten und der Evangelisten. Es gibt kein anderes Evangelium, sagt der Apostel Paulus. Man kann nur durch Jesus selig werden. Ich schätze und ehre Moslems. Ich kann selbst hohe Achtung haben vor einem Buddhisten, aber man kann nicht selig werden. Übrigens, Buddhismus hat auch gar keinen Weg zur Seligkeit. Und der Hindu auch nicht. Und was Islam anbietet, ist auch kein Weg, den man gehen kann. Und der Paulus hat das Judentum durchlitten, in der Hoffnung, doch ganz gottgefällig zu werden. Und dann vor Damaskus ist ihm deutlich geworden, ohne Christus geht es nicht. Man kann nicht aus eigener Kraft, und wenn man alles tut, und wenn man seinen Leib brennen ließ und sich opfern würde und Märtyrer werden, man kann nicht. Der eine sagt, aber es ist doch ein Unterschied, ob einer im Gefängnis ist und Massenmörder ist, oder ob er ein lieber, treuer, fürsorgender Vater ist. Das ist ein Unterschied in der Welt. Aber keiner von beiden kann sich den Himmel erkaufen. Auch nicht der, der den Friedensnobelpreis kriegt. Und das ist wichtig. Nicht, dass da alles nivelliert wird, ein Unterschied. Das ist ein Unterschied in unserer Weltordnung, in der Moral. Aber keiner kann den Himmel bekommen. Und nun kommt es doch so, dass ich, und das hat der Paulus im Galaterbrief ja immer im Römerbrief entwickelt, doch kann man in den Himmel kommen. Durch den Freispruch, so wie der Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Warum? Weil Jesus es sagt, denen alle Schuld erlassen ist. Und es ist so grandios, dass man diese Spannung durchhält. Warum fällt es uns so arg schwer, diese eine enge Pforte zu ergreifen, die da ist? Und die Adapa sagt, die eine enge Pforte. Ich kann es nur empfangen aus Gnaden. Sie erinnern an diese Schrift von Spurgeon, ganz aus Gnaden. Nichts anderes gibt es. Und es wird das ganze Leben immer kommen, ob ich an dieser Stelle bleibe. Ich sage nochmal, mein ganzes Leben lang komme ich nie darüber hinaus. Und selbst große Christen, Bodelschwingen oder Mutter Teresa oder Billy Graham oder wen sie nun nehmen, Papst in Rom, wie sie steht er vor der Tür und braucht die Gnade Jesu täglich vielfach. Kein Mensch, der nicht täglich diese Gnade bedarf. Es gibt immer wieder Schwärmer, die sagen, ich brauche sie nimmer, mit denen müssen sie ganz besonders viel Mitleid haben. Jeder Mensch braucht täglich die Gnade. Vergessen immer, der Paul Deidenbeck mal eindrücklich bei Allianzgebetswoche im Hospitalhof vor 3 oder 4 Jahren, sagte, keine halbe Stunde in meinem Leben, wo ich nicht die Gnade Jesu brauche. Von der lebe ich. O Gnade Gottes wunderbar. Und in dem Augenblick, wo die Gnade mir geschenkt ist, bin ich in den Stand der Kindschaft versetzt. Und das haben wir jetzt auch oft schon gelesen in der Bibel. Wir müssen wieder drankommen, weil wir es nie fassen können. Da bin ich ein Kind. Und wissen Sie, was das ist? Da können nach der Kirche da draußen viele rumrennen, Kinder und was weiß ich. Aber wenn ich meine Enkel sehe, da schlägt mein Herz. Das sind aber meine. Und so war es mit meinen Kindern. So ein ganz besonderes Wesen ist, Gott nimmt uns als seine Kinder, da wird ein menschliches Bild genommen. Er nimmt uns in die Kindschaft. Ach, die Kinder, wenn die bei, selbst Enkel, wenn die da sind, die dürfen doch alles machen, was sie wollen. Weil, ist doch unser Haus, ob da was kaputt geht, was ist doch wurscht. Man hat sie doch lieb. Man hat doch Kinder bloß wegen der Liebe, weil sie dazugehören. Jetzt müssen sie einmal das begreifen. Gott hat sie doch nicht, weil sie arbeiten sollen oder wegen dem Opfer, das sie ihm geben oder weil sie was für ihn schaffen, sondern weil er sie lieb hat. Und er wartet auf ihre Liebe, weil das wird immer wieder im Neuen Testament gesagt, dass das Wichtigste ist, wenn Gott sie ruft zur Liebe. Wer das ergriffen hat, der hat die herrliche Freiheit erlangt. Zur Freiheit hat er, ich bin ein Kind Gottes und ich darf jetzt leben. Ich habe die Würde, den herrlichen Stand, ich bin erhöht, ich bin... Mein Leben ist erneuert, mein Leben hat eine Bedeutung. Und das, was der Wilfried Feser am Sonntag so toll gesagt hat, mit dem Selbstwert und allem, den kriege ich doch gerade durch Jesus, dass er mich lieb hat. Jetzt ist gerade nimmer die Sünde das Thema, nimmer mein Versagen, nimmer meine Schwäche. Er hat mich lieb. Der Vater redet doch gar nimmer davon. Am schönsten hat natürlich Paul Gerhardt in seinen Liedern besungen. Und deshalb bin ich ein Fan von den Chorälen. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann es sein. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Ich bin dein, weil ich dich fasse und dich nicht um mein Licht aus dem Herzen lasse. Lass mich hingelangen, da du mich und ich dich ewig wird umfangen. Ich habe es auch jetzt ein bisschen durcheinander gebracht, ist ein bisschen kompliziert, aber herrliche Liedverse. Nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Auch wenn einer kommt und sagt, du hast alles falsch gemacht. Wenn sie selbst im Alter dem Tod in die Augen schauen und wissen, jetzt mein Leben abgeschlossen. Ich habe im Leben so viel Falsches gemacht. Ich höre es manchmal von den Alten, dass nach dem Gottesdienst unter Tränen sagen, die Anfechtungen sind so groß, die Schuld meines Lebens. Kommt alles nochmal raus aus der Kindheit und allem. Nichts kann mich verdammen. Nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilens Blut. Und wenn der Teufel sagt, du kommst doch in die Hölle, er kann mich nicht mehr runterziehen. Und wenn ihnen nochmal alles dasteht, wo sie sagen, so habe ich doch Gott mit Füßen getrennt, weggewischt durchs Blut Jesu. Und da bin ich in den wunderbaren Stand der Freiheit versetzt worden. Ich habe gestern Abend für eine Ansprache beim Evangeliumsrundfunk über den Petrus, Johannes 21, gearbeitet. Und das ist auch so schön. Man muss sich vorstellen, der Petrus hat ja den Herrn Jesus verleugnet. Die Schuld war passiert. Es war blamabel genug. Jesus begegnet ihm am See Genezareth. Das Erste, was Jesus macht, sie halten Mahl miteinander. Jesus richtet ein Frühstück. Es ist wichtig, essen muss man, das ist ganz wichtig. Würden Sie immer sagen, es ist nicht wichtig? Für Jesus war es wichtig. Die Männer müssen mal essen, vorher kann man auch keine Seelsorge machen. Und jetzt denke ich, was ich gemacht hätte in der Seelsorge, also Petrus, gell, merkt das, bist eine Flasche. Und das nächste Mal keine Sprüche mehr. Ich hätte ihn doch zuerst Leviten verlesen, aber immer muss man nicht den Leuten zuerst Gesetz predigen. Ich war doch, dass Jesus richtig mal kommt und ihm auf die Zehen tappt und sagt, gell, Petrus, nächstes Mal denkst dran. Du bist ein Versager. All das, gucken Sie mal die Seelsorge Jesu an. Jesus fragt ihn nur, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Ja, aber was ist mit der ganzen Sache? Das steht ja dahinter. Viel wichtiger als die Sünde, die passiert war, ist doch, ob die Liebesverbindung zu Jesus weiter besteht. Jetzt sind ja viele Leute immer wieder verunsichert, wenn es um Liebe geht, in unserer schmutzigen, sündigen, unreinen Zeit ist Liebe sowieso ein ganz kompliziertes Thema. Denken Sie mal nur an Mutterliebe, dann wissen Sie, dass Liebe was ganz Herrliches ist. Mutterliebe. Wie ein Kind sich am Rockschoß der Mutter festkrallt. Simon Petrus, hast du mich lieb? Echt? Das meint doch Jesus. Dass ich mich an Jesus festhalte und sage, ohne dich nichts mehr. Dann frage ich Jesus, hast du mich lieber als die anderen? Da will er gar nichts mehr sagen. Sag, Herr, du weißt doch. Du weißt doch, ich kann nichts mehr ohne dich, ich will nichts mehr ohne dich. Und keine anderen Schwüre mehr und keine Bekenntnisse und keine guten Werke mehr und keine Taten mehr. Obwohl die natürlich auch dabei sein müssen. Aber die wollen wir gar nicht mehr erwähnen. Bloß noch die Liebe. Bloß noch die Liebe. Jetzt kommen natürlich wieder Menschen mit Stirnrunzeln und sagen, aber so billig kann man es nicht mehr. Doch. Wenn die Liebe richtig zu Jesus gelebt wird, dann wirkt das hinaus, dann wirkt das. Das ist nämlich etwas viel Mächtigeres als alle Verordnungen, als alle Schimpfkanonaden. Wir sagen, ich will doch Jesus nicht mehr betrüben. Kannst du jetzt noch einmal die Liebe Jesu brechen? War Petrus sicher am schwersten gefallen, als Jesus ihn nach seiner Verleugnung ansah? Durch dieses Fenster im Hohen Rat, diesen Blick Jesu. Und das Anschauen Jesu ist das Wichtigste im Glauben. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und sie brauchen im Glauben gar nie weiterkommen. Und wir haben immer wieder auch die Sache beim Leben Zinzendorf, ich glaube, wie er als 17-Jähriger in Düsseldorf dieses Bild sah. Der Dorngekrönte, wo das Blut das Gesicht runterläuft, das tat ich für dich. Und das war der Motor eines jungen Menschen, der sagte, jetzt alles, was ich habe, nur für ihn. Da ist eine Leidenschaft entbrannt. So wie es bei mir passiert ist, das war ja bei euch, ich hätte es auch nicht gedacht, wie einmal ein Mädchen bloß rumguckt hat, da war schon alles schon passiert. Das ist jenes Mädchen, das heute noch mit mir zusammenlebt. Und da hat es mich eben verrissen. Es ist Liebe. Was ist das mit der Liebe? Warum war das? Schon wenn menschliche Liebe so ist, dass ich sage, das ist dieser Mensch. Ich schätze sie doch alle, aber dieser Mensch hat eine besondere Beziehung. Das ist Liebe. Und bei der Jesusliebe ist noch viel, viel größer, dass ich sage, ich liebe ihn. Und dann sagt Jesus, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Nur aus der Liebe. Er sagt, ja, nein, ich kann gar nicht mehr anders. Warum denn auch? Besteht in der Freiheit der Kinder. Kinder muss man nicht jeden Morgen erst antreten lassen und ihnen erzählen, was ihre Familienpflichten sind. Sondern es geht spontan in einer harmonischen Familie wunderbar. Viele, und das ist heute ein Problem, die haben zwar irgendein Verständnis von Jesus, also das Problem ist heute schon, viele glauben gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die haben den menschlichen Jesus, das ist ihr Vorturner, dem sie hinterdrein ihren Purzelbaum machen und so. Sagen, Jesus war so gut, ich will wie Jesus leben. Toll, so wahn, nicht verrückt. Wer will denn wie Jesus leben? Dummes Geschwätz. Schafft doch gar keiner. Aber was den meisten Menschen fehlt, ist das Wissen, dass Jesus die Lebensquelle ist, das Licht, der mein Leben erneuert, der mir die Kraft gibt, der mich durchdringt, aus dem ich alles habe. Und jetzt haben sie all die Worte des Neuen Testaments. In dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht und so weiter. Und ich darf ihn lieben und will mich entzünden. Manche, die suchen nur vielleicht auch, wenn sie christliche Verkündigung suchen, ein Stück Ratschlag oder ein Stück Erbauung oder sowas. Aber das, was entscheidend ist, dass sich Jesus uns gibt und uns immer wieder in dieser Liebesbeziehung befestigt, das ist das Entscheidende. So besteht nun in der herrlichen Freiheit, dass ihr Gottes Kinder seid. Wir sind nun Gottes Kinder. Wir sind nun Gottes Kinder. Es ist bloß noch nicht sichtbar, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind immer noch Todeskandidaten dem Fleisch nach. Trotzdem sind wir es. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir Jesus gleich sein werden. Und werden ihn sehen, wie er ist. 1. Johannes 3, Vers 2. Und jetzt kommt das Problem, ein Tröpfchen Gift. Wenn Sie jetzt hier ein Glas haben, mit herrlichstem Traubensaft, frisch gepressten Traubensaft, wunderbar, zum Remstal, und sie tun nur einen Tropfen Zyankali rein. Das ist ganz ein Gifttrunk. Das ist genau noch der gleiche Traubensaft. Aber das eine Tröpfchen Gift verdirbt alles. Und der Paulus ist jetzt so rigoros und sagt, wenn ihr an einer Stelle sagt, und jetzt müssen wir genau aufpassen, es kommt auch auf deinen Gehorsam an. Dann werden sie nie selig werden. Denn das werden sie gerade wieder an der Stelle sagen, dann treibt mich das in unendliche Anfechtung, denn ich bin ja nie gehorsam. Und dann treibt jede Schuld mich wieder um, wie kann ich wieder Heilsgewissheit kriegen. Wenn es auf meine Treue, auf meinen Gehorsam ankommt, es kommt nicht auf mein Rennen oder Laufen an, es kommt allein aufs Erbarmen an. Und Paulus war so wichtig, das so klar zu machen, und das hat er in allen seinen Briefen gesagt. Und wenn Sie das einmal begriffen haben, dass die Gnade allein ganz hundertprozentig rettet. Wenn Sie, aber ich muss doch praktisch Menschen ein bisschen sagen, du musst auch helfen. Da wollen sie aus Angst was stützen, weil sie meinen, Jesus sei zu schwach, das allein zu tun. Und das ist ja immer das Problem. Die haben damals auf die Beschneidung viel gesetzt. Für uns völlig rätselhaft. Was soll das? Heute gibt es andere Leute, die sagen, Blutwurst nicht essen oder kein Schweinefleisch. Die können alles jetzt einsetzen, was in der Religion, der christlichen Religion, an äußeren Ordnungen gefunden wurde, wo man gemeint hat, das hilft. Man kann viele, viele Regeln erfinden, das ist sicher ganz schön von der praktischen Seite. Der Paulus hat gesagt, jedes, was ihr hier einbringt, zerstört die alleingültige Macht der Gnade. Und das ist das Tröpfchen Gift. Und wenn es noch so klitzeklein ist, damit habt ihr alles zerstört, was die Gnade. Alles total. Und er hat gesagt, nur die grenzenlose Freiheit Du musst nur zu Jesus kommen und er gibt dir alles gratis. Ist das Evangelium alles andere Zerstörung des Evangeliums? Und dann sagt er, es ist das Joch der Knechtschaft wieder. Da wird ein Mensch wieder gesagt, aber du musst schaffen. Und dann ist wieder der alte Weg, dann kann er wieder seine Leiter versuchen hochzuklettern und die kommt er doch nie oben hoch. Wenn einer sagt, aber ein bisschen muss man mithelfen. Ja, wenn es ein bisschen ist, dann musst du alles machen. Wenn es die Gnade nicht ist, dann ist doch wieder dein Werk. Verstehen Sie das? Warum das geht gar nicht miteinander. Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Vers 2. Vers 3. Wer sich beschneiden lässt, der soll das ganze Gesetz wieder machen. Dann soll er wieder anfangen, seine Opfer schlachten. Das ist ein Dilemma auch für das jüdische Volk heute. Ist im alten Bund völlig klar geregelt, dass Opfer dargebracht werden. Sie können gar kein Opfer bringen seit 2000 Jahren. Nicht mal ein Passa kann man ein Lamm schlachten. Das müsste eigentlich schon jüdische Freunde zum Nachdenken bringen. Dass Versöhnung gar nicht mehr möglich ist, dass das Wichtigste fehlt. Das ist ja ungeheure Dramatik, die man nur verstehen kann aus dem biblischen Wort. Wir haben ja jetzt hier monatlich die Versammlung der russischen Juden. Die erste Versammlung war so voll, 120, die stundenlang hier dem Zeugnis von Jesus gelauscht haben. Freue mich sehr. Die waren im Hospitalhof und sind rausgeflogen, weil natürlich der Hospitalhof Todesangst hat, was der Rabbiner dazu sagt, wenn die da Jesus den russischen Juden verkünden. Die sind ja hier irgendwo als Asylanten ziemlich gestrandet und hilflos. Und ich bin dem Kirchengemeinderat so dankbar, dass er sofort einstimmig das Haus hier angeboten hat und Waldemar Zorn von Licht im Osten macht das in russischer Sprache. Die sind Anfang November wieder hier. Wenn da jemand dabei sein will, das ist natürlich möglich, die freuen sich. Aber da ist doch eine Offenheit da, weil ja im Grund das gar nicht mehr genügen kann auf die großen Fragen, wie kriege ich mit Gott Frieden? Das ist ja offen im Judentum. Wir lieben doch unsere israelischen Freunde, aber wir müssen einfach wissen, das Judentum kann das nicht mehr lösen, weil es schon im alten Bund, wo man noch opfern konnte, keine Antwort gab, wie man mit Gott wirklich versöhnt wird. Und weil alle schuldig geblieben sind, ein Salomo und ein David und ein Mose und alle haben das Land nicht erreicht. In Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, etwas und der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Glaube macht aktiv, habe ich das immer überschrieben. Der Glaube, der treibt. Der Glaube ist tätig. Jetzt nicht welcher Glaube. Es kann ja der Glaube, ich bin der Gute, ich bin ein guter Mensch oder so. Es gibt ja, das ist immer blöd, wenn man sagt, der Glaube. Der Glaube, dass Jesus für mich am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Und dass er in mir wohnt, das ist dieser Glaube, das ist kurz mit der Glaube umschrieben, macht aktiv. Da erzähle ich immer so gern die Geschichte vom Wesley, Begründer der Methodistenkirche. Der Wesley war in seinem ganzen, ich glaube, wir haben es in dieser Bibelstundenreihe noch nicht erzählt, in seiner ganzen Studentenzeit schon ein sehr strenger Mensch, der sein ganzes Zivilleben geordnet hat, nach so Minutenplan im Kalender und jede 5 Minuten in dieser Minute das tun und dann 3 Minuten beten und 4 Minuten Bibel lesen. Also genau. Und da hat man das Wort Methodisten stammt aus ihrer Zeit, wo sie Studenten waren. Und dann ist er in den Missionsdienst gegangen, groß geplant gehabt, sein Leben dem Herrn zu weihen, ist nach Amerika gegangen, um unter den Indianern zu arbeiten. Und man kriegt es nicht richtig raus. Ich habe auch mal sein Tagebuch gelesen. Es ist eine merkwürdig dunkle Geschichte. Er war damals noch nicht verheiratet, meine ich. Es muss eine Frauengeschichte gewesen sein. Ich glaube nicht, dass was Böses dran war. Es war irgendein schlechter Ruf oder was. Jedenfalls die Missionsleitung hat ihn nach England zurückgeholt. Und das ist für einen Missionar so das Schlimmste, was passieren kann, wenn man wegen irgendeinem schlechten Leumund wieder zu Hause ist und seinen Freunden in der Heimat erklären muss, da bin ich wieder. Und hat niemand zum Glauben gebracht und so fort. Er war ein gescheiterter Missionar. Und in dieser Not ging er in verschiedene Versammlungen und kommt in London in eine Versammlung der Herrnhuter, wo ein Deutscher namens Peter Böhler, so interessant, was da früher für Beziehungen in England, Peter Böhler am Abend eine kleine Bibelstunde hielt. Die Bibelstunde hat den Wesley umgeschmissen. Der Wesley hat doch x fromme Bücher gelesen gehabt. Es geht ja manchmal merkwürdig, wenn Gottes Geist einen erreicht. Der Peter Böhler hat die Vorrede von Luther zum Römerbrief vorgelesen. Nicht mal seine eigenen Worte. Und da ist die Sicherung durchgebrannt beim Wesley. Was steht denn da drin? Den haben Sie noch gar nicht gelesen, Luthers Vorrede zum Römer. Ich habe überhaupt eine Bibel, wo das drin steht. Darf ich es im Wortlaut, ich habe es mal auswendig gelernt. Der Glaube ist ein mächtig, tätig, schäftig, also schaffendes Ding. Es ist gar nicht möglich, dass der Glaube untätig sein kann, denn ehe er anfängt, überhaupt was zu denken, hat er schon getan. Der Glaube ist immer im Tun. Und für den Wesley, für den alles im Leben ein Krampf war, eine Leistung, ein Wille, wisst ihr, das war einer dieser Christen, so mit zusammengepresstem Mund, ich musste schaffen. So der Herkules, ich muss, manche Leute sieht man das ja richtig an, wie schwer das ist, Christ zu sein. Ich muss das noch halten und das, und als Christ muss man auch das noch, und da muss man noch hin, und muss man die Versammlung sein, muss man einen Chor mitsingen, muss man auch das. War alles eine Last. Entschuldigung, aber müssen wir noch fertig machen. Und das war so eine Last auf ihm, und jetzt hat es der Peter Böhler gesagt, und in dieser Nacht nahm er Christus an, obwohl er schon lange Missionar war. Er nahm Christus an, der alles genug für mich getan hat. Und er war so fasziniert von dieser Freiheit, die ihm da entgegenkam, dass er so erfüllt war, sagt, mein Leben beginnt. Er hat später als seine Bekehrung bezahlt, 1738. Ich meine, er war schon in den 30er Jahren. Jetzt geht es natürlich noch ein bisschen weiter. Der Wesley ist dann zum Zinzendorf nach Herrnhut gefahren. Und da war er empört. Er hat gesagt, also das geht ja nicht. Die waren natürlich damals barock. Zinzendorf war ja aus fürstlichem Geblüte und das war also sehr spielerisch. Der Zinzendorf hat ja nachts um 23:30 einen Gottesdienst einberufen. Der Zinzendorf war ein Feind jeder Ordnung. Der hat gesagt, wir machen es einfach so, wie es gerade kommt. Und der Wesley war empört und kam dann also wieder weg und hat dem Zinzendorf einen Brandbrief geschrieben. Also so geht's ja auch nicht mit der Freiheit. Und da ist der Zinzendorf nach London gefahren und hat nochmal um diesen jungen Freund gerungen. Und eine ganze Nacht sind sie zusammengesessen und haben diskutiert. Und der letzte Satz, der zur Trennung zwischen den beiden geführt hat, war, dass der Zinzendorf sagte, im Glauben tun wir, was wir wollen und nichts darüber hinaus. Der Zinzendorf hat gesagt, meine Jesus-Verbindung, die ist so echt und so tief und so von der Schrift gegründet, dass ich wirklich sagen kann, es war der letzte Satz im Streitgespräch, was mir Spaß macht, tue ich mit Jesus. Da war gar kein Stück mehr Versuchung, ich will was ohne Jesus. Es war alles für ihn, mit ihm, durch ihn. Und der Wesley hat gesagt, also so nicht. Und da haben sie sich getrennt. Und es ist ganz gut, dass es jetzt zwei verschiedene Kirchen gibt. Die eine betone dann wieder mehr die Ordnung. Und die Zinzendorfer haben dann lange Zeit mehr die Freiheit betont. Mir war es eigentlich, ich habe immer die Zinzendorf-Partei ergreifen wollen, wenn ich sage, die Jesusnähe muss so lebendig, so echt sein, dass ich nicht lange in der Bibel gucken muss, wie verhalte ich mich in dieser Situation, sondern dass mein Denken, Fühlen, die Empfindung meines Herzens so identisch werden mit dem Willen Jesu. Da muss ich mich immer vom Wort auch prüfen lassen und auch vom Bruderkreis prüfen lassen. Aber das wäre so schön, dass wir sagen, das geht so ineinander über, dass in Wort und Werk und allem Wesen nur noch Jesus zu lesen ist. Und dass wir wirklich sagen können, aus der Freude machen wir es. Und das ist mir eigentlich von früher Jugend an mein Traum meines Christenlebens, nichts aus der Pflicht zu tun, sondern alles aus dem Spaß. Warum halten wir denn die Gebote? Ich laufe doch nicht rum wie ein geprügelter Hund und sage, das ist schrecklich, jetzt darf ich die Ehe nicht brechen. Ich wär doch der Betrogene oder jetzt darf ich nicht lügen oder so. Die meisten sagen, jetzt müssen wir die Gebote halten, jetzt dürfen wir den ganzen Schmutz nicht durchmachen, wo die Welt durchgeht und so. Wir sind doch die Beschenkten und das muss doch aus der Freude sein, weil ich doch das, was Jesus mir schenkt, gar nicht verlieren will. Und weil ich weiß, es sind doch die Lebensordnungen. Und ich verstehe es doch, es gibt doch keine Freude außer den Lebensordnungen Jesu. Und das ist so wichtig, dass diese Jesusgemeinschaft das Innerste und das Wichtigste ist, von dem alles herkommt. Wir machen das nächste Mal weiter, nur noch kurz, ein wenig Sauerteig, das wie ich gesagt habe mit dem Gift, ein wenig Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig, ein bisschen Hefe rein und der ganze Teig geht hoch. Wer euch irre macht, wer euch an dieser Stelle, an der Christusverbindung irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Wer Menschen an dieser Stelle wegreißt von der Jesusgemeinschaft, der zerstört die Gemeinde Jesu. Und die wirkliche Kraft der Gemeinde Jesu durch die Jahrhunderte ist aus dieser Mitte gelaufen, aus der Jesusliebe. Da hat die Mission geblüht, da war die Opferbereitschaft da, da sind Menschen, da waren die Diakonissenhäuser voll. Doch nicht, weil man muss, sondern weil Menschen sich gewürdigt fühlten, dem Heiland zu dienen und ihr Leben für ihn zu verschwenden aus lauter Dankbarkeit für das, was von ihm geschenkt wurde. Und man muss durch den Galaterbrief immer wieder durch, damit man mit Leidenschaft widersteht, wenn dauernd in der Christenheit gesagt wird, aber jetzt das und noch das und das muss man jetzt auch noch predigen und das muss man jetzt auch noch sagen und die jungen Leute muss man auch sagen, nein, wir wollen nur noch die Gnade predigen. Und die Gnade macht's allein und gar nichts brauche ich dazu, gar nichts anderes. Und da hilft kein noch so gute Stütze, sondern sie macht nur noch die Gemeinde kaputt. Das Gesetz hat noch nie geholfen. Auch mit allen noch so strengen Verordnungen. Das macht man nicht und das tut man nicht. Ich weiß auch, wie viele von Ihnen kommen aus Familien, Gemeinschaften und so weiter, wo Sie sagen, das war grässlich. Ob es die Farbe der Kleider waren, die man nicht anziehen durfte, oder ob man am Sonntag nicht lachen durfte oder am Karfreitag kein Fleisch essen durfte, oder wo man gemeint hat, wo man die Heiligkeit des Gottesreiches retten würde. Das sind alles schöne Bräuche, aber sie können das Evangelium nicht retten. Wo ein Mensch Jesus lieb hat, da weiß er, was Karfreitag ist. Und da weiß er, was es ist, sein Leid zur Ehre Gottes zu bringen und so weiter. Sehen Sie, aus der Mitte raus, aber man kann es immer nur anreißen und wir machen dann das nächste Mal nochmal weiter, das Leben im Geist dann zu hören und zu sehen.